Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. In der Theorie funktionieren Märkte oft reibungslos. Doch in der Realität ist das selten der Fall. Informationen sind ungleich verteilt, Entscheidungen verzögern sich, Anreize greifen nicht immer, wie gedacht. Oder anders gesagt, es gibt Friktionen. Friktionen sind nichts anderes als Reibungen und da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Denn genau diese Reibungen sind es, die darüber entscheiden, ob Systeme stabil bleiben oder tatsächlich ins Wanken geraten. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesem Mechanismus, warum Krisen entstehen, warum sie sich verstärken und warum wir sie oft erst erkennen, wenn es bereits fast zu spät ist. Sein Weg dorthin ist aber ebenso ungewöhnlich wie beeindruckend und führt ihn heute an eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Markus Brunner-Meyer. Herzlich willkommen, lieber Markus Brunner-Meyer.
Dankeschön. Hallo, Herr Nareike.
Ich möchte gerne damit starten. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch und da ist mir eins aufgefallen. Ihr Werdegang war nicht klassisch akademisch und ich finde es ganz besonders spannend. Sie haben ursprünglich eine handwerkliche Ausbildung gemacht, das ist korrekt, oder?
Keine Ausbildung. Ich hätte an sich den elterlichen Zimmereibetrieb übernehmen sollen. Ich habe viel mitgearbeitet, hatte auch schon einen Lehrvertrag mit meinem Vater, habe mich aber dann doch entschieden, auf Anraten meines Vaters ein Finanzbeamter zu werden.
Ah, okay.
Ich wurde dann im mittleren Dienst Finanzbeamter in der Bayerischen Finanzverwaltung und habe 3 Jahre dort in Ausbildung gemacht.
Das heißt, der Vater hat im Grunde diesen Richtungswechsel so ein bisschen forciert?
Nicht forciert, ich habe lange darüber nachgedacht. Das war an sich meine Firma. Ich habe an sich viel mitgearbeitet. Ich habe da schon einen Plan gemacht für eine Lebensplanung, wie ich die Firma aufbauen werde und weiterentwickeln werde. Damals gab es eine kleine Baukrise und von daher war es nicht so klar. Und mein Vater hat gesagt, versuch mal das Finanzamt, vielleicht gefällt es dir. Und jeden, den ich Rat gefragt habe, sagen, mach das sonst damals wegen der Baukrise, war es auch so. Und mein Bruder leitet jetzt die Firma, die Zimmerei.
Okay, das wäre eine Frage gewesen, die Zimmerei gibt es noch?
Gibt es noch.
Bruder macht es, das heißt, es ist auch in der Familie geblieben. Das bedeutet, es war dann im Grunde so, dass gesagt wurde, geh mal zum Finanzamt, das ist sicher, krisensicher, Steuern müssen immer bezahlt werden und da wird sich immer jemand kümmern. Okay, ja. Klasse. Und aber dieser untypische Weg, ist untypisch, glaube ich, oder? Hat er auch ein bisschen dabei geholfen, dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind?
Ja, ich glaube, wenn man als Sohn von Selbstständigen aufwächst, wird man ein bisschen unabhängiger und Entrepreneurship und so, dass man es als Entrepreneur, also dass man da mehr Risiken auch eingeht und dementsprechend auch bereit ist, neue Wege einzuschlagen.
Und das haben Sie, dieses Risiko wollten Sie dann nach dem Finanzamt mal eingehen, weil im Grunde ist ja Finanzamt das Sicherste, was es gibt, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen plakativ. Aber dann ging der Weg ja weiter und aktuell sind Sie, glaube ich, in den USA, ne?
Stimmt, ja. Also ich habe dann das Abitur nachgeholt, ich habe über den zweiten Bildungsweg. Und nach der Bundeswehr habe ich dann gesagt, ja, ich versuche mal das Risiko einzugehen, zu studieren. Ich war noch gerade der Erste in meiner Familie, der je studiert hat. Und es war für mich alles neu, von daher wusste ich nicht, was das sein wird. Und habe dann nach 2 Jahren ein Austauschprogramm in den USA gemacht. Ich habe da an der Uni Regensburg angefangen, vor 2 Jahren. Und ging dann vor 1 Jahr nach Nashville, Tennessee, zur Vanderbilt Universität und habe dort einen Masters bekommen. Und danach ging ich zurück nach Deutschland, zur Uni Bonn, ins europäische Doktorandenprogramm. Man war für 1 Jahr in Bonn und dann 4 Jahre in London an der London School of Economics und habe dort dann meinen PhD und meinen Doktor abgeschlossen. Und dann ging ich wieder zurück in den USA 1999 an der Princeton Universität und seitdem bin ich in Princeton.
Also seit 1999 sind Sie in Princeton?
Ja.
Und Sie beschäftigen sich ja mit den Finanzsystemen, mit Krisen und mit wirtschaftlicher Stabilität. Wenn Sie einem Nicht-Ökonom erklären müssten, was Sie tun, wie würde die Erklärung ausfallen?
Von meiner Forschungsarbeit her?
Ja.
Ich würde sagen, ich beschäftige, wie sich Schocks zu Krisen entwickeln können. Und was sind die Mechanismen, die sich zu großen Krisen dann entwickeln, wie das in den Finanzbereich anfängt und dann die ganze Makroökonomie beeinträchtigt und dann zur Arbeitslosigkeit führt und so weiter. Wie kann ich das messen? So zum Beispiel entwickle ich Risikomaße. Wie misst man diese Risiken? Es gab traditionell Risikomaße, die messen, wie riskant ist eine Bank oder ein Fonds oder eine Firma. Aber es gab nicht Risikomaße, sagen, wenn eine Firma pleite geht, wie wahrscheinlich ist, dass das dann überspringt auf den Rest des Systems? Was ist das Risiko eines, des Rest des Systems?
Also der sogenannte Flächenbrand, der dann entsteht.
Es kann sein, es gibt zwei Banken, die an sich genauso riskant sind, dass sie pleite gehen. Aber die Bank A, wenn sie pleite geht, dann passiert nichts fürs System, das Finanzsystem als Ganzes. Bank B, wenn pleite geht, zieht sie alle anderen mit. Kommen diese Spillover-Effekte. Das zu messen, wie misst man das? Dann habe ich neue Methoden entwickelt zum Beispiel. Und ich entwickle auch Modelle, wie man das einbaut in Makromodellen, dann nach der Makroökonomie, wie man dann auch in der Politik darauf reagieren kann und wie die Geldpolitik reagieren kann. Was hat das für Auswirkungen auf die Inflation? Wie kann ich dann dementsprechend stabilisieren, einwirken, damit sich das wieder stabilisiert, die ganze Lage?
Okay, wenn Sie sagen, Sie sind seit 99 in Princeton, das heißt, dann haben Sie quasi live und in Farbe Subprime mitgemacht, also 2007, 2008. Und ich erinnere mich dunkel, weil ich bin natürlich froh, dass es schon sehr lange vorbei ist, aber ich erinnere mich dunkel daran, dass sehr, sehr häufig auch zu lesen war, die Bank A oder die Bank B weiß eigentlich gar nicht, welche Risiken sie in ihren Büchern haben. Und das hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen eingebrannt, weil wir alle wissen, wie viele Menschen in Banken arbeiten und wir alle wissen, wie vielschichtig dieses Geschäft auch sein kann. Und dass es tatsächlich dann Menschen gibt, die gar nicht genau wissen, welche Risiken sie in den Büchern haben. Mhm. Und das ist etwas, was Sie versuchen auch zu ergründen beziehungsweise auch zu analysieren und dann eben diese Wenn-Dann-Geschichte zu machen.
Genau. Und im Endeffekt, keiner weiß es hundertprozentig genau, welche Risiken in den Büchern stecken. Und was noch schwieriger ist, ich weiß gar nicht, wenn eine andere Nachbarbank in Schwierigkeiten gerät, wie wird es auf mich das aus, diese Spillover-Effekte zu messen oder abzuschätzen? Das ist eben sehr, sehr wichtig.
Und ich habe auch mit gerade gehört bei Ihnen, Sie sagen, ich versuche herauszuarbeiten mit meinen Kollegen, wie sich ein Schock, wie ein Schock zu einer Krise werden kann.
Ja.
Das heißt, im Umkehrschluss, es gibt Schocks, die nicht automatisch zu einer Krise werden.
Ja, also das System kann so aufgestellt sein, dass ein Schock einfach abgefangen werden kann. Und vor der Krise waren viele dieser Modelle sehr linear. Das heißt, wenn ein Schock 10-mal so groß ist, dann ist auch die Auswirkung 10-mal so groß. Aber die meisten sind dann nicht linear. Das heißt, ein Schock ist 10-mal so groß, die Auswirkungen sind mehr als 10-mal größer. Und normal ist das Finanzsystem so, dass kleinere Schocks können abgefangen werden. Dann kommt man wieder zurück. Wenn ein größerer Schock kommt, dann trifft man einen Kipppunkt und plötzlich wird das wesentlich dramatischer. Also das selbststabilisierende Effekt des Finanzmärkte tritt nicht mehr ein. Es wird dann destabilisierend. Und diese Kipppunkte zu finden, wo die liegen und wann die eintreten, wann das System fragil ist und nicht mehr stabil ist, das ist eigentlich ein Teil dieser Risikoanalyse.
Und können wir in die Praxis gehen? Gibt es so ein Schockerlebnis in der Vergangenheit, wo Sie sagen, okay, haben wir eigentlich ganz gut weggesteckt, hat im Grunde fast kaum jemand gemerkt. Und das wurde von dem System, vom Gesamtsystem ganz gut abgefedert. Gab es das wahrscheinlich, gab es schon mal, oder?
Also wir haben ja Schocks jeden Tag. Und es gibt Schocks, die abgefedert werden vom Markt allein, ohne dass die Regierung eingreift oder die Zentralbank eingreift. Das haben wir jeden Tag. Die kleineren Schocks werden abgefedert, man kommen wieder zurück zum Ursprung.
Wärdest du so der Schock, den wir seit einiger Zeit an der Tankstelle
zum Beispiel.
Das wäre so ein kleiner Schock in Anführungsstrichen.
Er könnte sich noch zum Großen entwickeln.
Einverstanden, ja.
Es hängt davon ab, wie lange sich das hinzieht. Aber es gibt auch Schocks wie Silicon Valley Bank vor 2 Jahren, oder 3 Jahre jetzt schon, wo man sagt, ja, da musste die Zentralbank eingreifen und konnte es noch abfedern und ist alles wieder ganz okay jetzt. Aber es hätte sich zur Riesenkrise entwickeln können.
Vielleicht erklären wir den Zuhörern Silicon Valley Bank. Das war vor 3 Jahren etwa eine Regionalbank, die in Probleme geraten ist. Und das konnte im Grunde das Banksystem abfangen. Was war die Ursache nochmal für die Problematik?
Die Ursache war an sich, die Bank an sich ist sehr gewachsen. wurde sehr groß über die 250 Milliarden hinaus und hatte viele Wertpapiere gekauft, Staatspapiere gekauft, die sehr niedrigen Zinsen zahlen. Und dann hat die Fed die Zinsen angezogen, das Zinsrisiko ging nach oben und haben die Wertpapiere haben stark an Wert verloren. Von daher waren sie unter Wasser, das heißt im Endeffekt insolvent. Und plötzlich wollten die Geldanleger und die Depositenanleger die Gelder zurückziehen, weil es dann die Bank geht, also ein Banker auf die Bank losgetreten worden ist. Und dann ist die Bank untergegangen. Und dann ist die Frage, welche anderen Banken werden da mitgezogen? First Republic Banking auch unter. Und dann fragen, wie wird die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, intervenieren, um das nicht zum Flächenbrand werden zu lassen. Und da hat die Zentralbank sehr interveniert, um das alles gut zu halten. Jetzt hat sich die Lage wieder stabilisiert. Aber wenn man nicht interveniert hätte, hätte ein Flächenbrand entstehen können.
Und der Flächenbrand wäre entstanden nicht, weil die keine Assets haben, sondern weil die Menschen, die Assets bei dieser Bank hatten, relativ zeitgleich an ihre Gelder kommen wollten, weil eben das Gerücht aufkam, dass die in die Zahlungsunfähigkeit geraten.
Aber das heißt auch, da muss diese Bank dann ihre Assets verkaufen und der Wert der Assets geht runter und andere Banken haben vielleicht ähnliche Assets. Da geht der Preis auch nach unten, dann werden die auch Verluste machen. Und dann fangen auch die anderen zum Laufen an, weil auf die anderen Banken. Und dann kommt ein Flächenbrand zustande.
Können denn die Banken, weil Sie sagten gerade, das ist eine Regionalbank gewesen, ist aber, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, an dem wir ein bisschen bleiben können, weil es auch exemplarisch ist dafür, was passieren kann. Sie fragen gerade davon 250 Milliarden, das ist die Bilanzsumme dieser Bank gewesen, also für uns alle sehr, sehr viel Geld, vergleichsweise mit der Deutschen Bank. Was hat die für eine Bilanzsumme? Das Zehnfache wahrscheinlich in der Größenordnung. Also schon auch eine große Nummer, auch wenn noch niemand was von uns von Silicon Valley Bank gehört hat. Das klingt natürlich furchtbar sexy, weil Silicon Valley assoziiert man immer mit was anderem. Also es ist eine große, große Bank gewesen.
Ja, es war an sich sehr schnell gewachsen und hat an sich viel Finanzierung in Silicon Valley gemacht, insbesondere auch im Tech-Sektor. Von daher war sie auch systemisch relevant. Und die Leute, die das Geld angelegt haben, zumindest temporär, die hatten da große Konten. Das waren bis zu $100,000 oder $200,000 ist also abgesichert von Einlagensicherung. Aber die hatten über sich Millionen als Einlagen bei dieser Bank. Und plötzlich war das alles riskant, dann haben sie Geld abgezogen sehr schnell.
Und das kommt natürlich zu diesem Run, von dem Sie gesprochen haben. Und dann wurden alle durch die gleiche Tür raus und die ist natürlich nicht so aufnahmefähig.
Aber es war an sich angesehen als eine mittelgroße Bank und hatte weniger Regulierung als die Großbanken. Von daher wurde das Zinsrisiko nicht sofort gesehen, also dass die Bank eingegangen ist.
In dem Zusammenhang fällt mir auch gerade etwas ein, worüber ich jedes Jahr mindestens einmal stolper. Das ist die Prüfung der Banken nach Systemrelevanz auf der einen Seite und auch wie ist die Eigenkapitalausstattung. Das wird meistens, glaube ich, auch von der von Europa aus gemacht, oder?
Also die Großbanken werden von SSM in der EZB gemacht.
Ja.
Und die kleineren Banken vom nationalen Aufsichtsbehörde in Deutschland, die BaFin, macht das.
Und da denke ich oft bei mir, wenn ich diese Summen sehe und dann sage ich jetzt mal eine Eigenkapitalquote, ich bin nicht ganz so bewandert, aber ich glaube, eine Eigenkapitalquote von 10% ist, glaube ich, schon gut.
Ja, 8% muss es sein.
8% muss es sein. Okay, aber Eigenkapital, sagen wir 10%, die Bank ist ganz gut unterwegs, hat 10% Eigenkapitalquote. Das bedeutet, sie muss 10% ihrer außenstehenden Geschäfte als Eigenkapital hinterlegt haben. Ganz abgekürzt natürlich.
Abgekürzt, weil na klar, gewisse Wertpapiere zählen nicht als riskant. Die werden dann weniger gewichtet. Also nach der Gewichtung muss sie zumindest 10% von diesen Assets und den ganzen Aktiva-Positionen auf der Bilanz müssen als Eigenkapital hinterlegt sein.
Das heißt aber auch, ich will jetzt niemandem Angst machen, aber das bedeutet, dass nur einer von 10 Euros im Grunde, die ich bei einer Bank habe, rein rechnerisch auch da ist.
Ja, maximal.
Maximal, weil wir haben natürlich noch einen Hebel drin.
Das heißt, wenn Sie Geld zur Bank bringen, dann wird es so sein, dass die Bank das versucht, weiter anzulegen, produktiv anzulegen. Und das System ist so aufgestellt, ist auch gut so. Man will ja nicht, dass das einfach im Tresor verschwindet. Und Und das Eigenkapital sagt, dass der Banker oder die Bankaktionäre das Risiko abfangen sollen, weil die Bank in irgendwelche riskanten Bereiche reingeht, was dann auch die Wirtschaft antreibt. Wir wollen, dass die Bank auch die Wirtschaft antreibt, dass das gut angelegt wird. Aber es kann schief gehen und da kaufe ich eben 10% als Puffer, Eigenkapitalpuffer, wenn was schief geht, dass das erst von den Aktionären abgefangen wird. Und dann nur das, was über das hinausgeht, da werden dann möglicherweise auch die Leute, die Schuldtitel gekauft haben, Festgeld gekauft haben oder auch Depositen, also Girokonten haben. Aber das ist dann auch wieder abgesichert von Einlagenversicherung.
Bis 100.000 in Deutschland zumindest, ne?
Genau.
Ja. Okay, es ist einfach nur, ich glaube, dass total wichtig ist, dass wir dass wir versuchen, den Menschen auch ein bisschen mal die Zusammenhänge und auch die Größenordnungen mitzugeben. Ja. Auch das sagen wir beide nochmal ganz bewusst und auch sehr deutlich ins Mikrofon. Banken sind für dieses System, in dem wir leben, unabdingbar. Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil, den jeder übrigens jeden Tag nutzt und manchmal auch für die größte Anschaffung seines Lebens nutzt, nämlich beispielsweise eine Immobilie zu kaufen. Das würde ohne Bank oftmals gar nicht funktionieren. Das heißt, also wir sind nicht hier zusammengekommen, um zu sagen, wie schlecht Banken aufgestellt sind, sondern wir sind unter anderem auch gekommen, um zu sagen, wie wichtig Banken für unser gesamtes System sind.
Das sind sehr Kernelemente. In den USA sind Finanzmärkte auch wichtig, die Banken auch zum Teil ersetzen. Und die ganze Fintech-Branche werden es auch im Endeffekt machen, Bankengeschäfte. Das heißt, Banken, Fintech, Kapitalmärkte, alle sind sehr wichtig für die Realökonomie. Man kann an sich sonst keine Wirtschaft betreiben. Sonst kann man es auch, wenn jemand eine Idee hat oder ein neues Haus kaufen will, will an sich irgendwie sich Gelder leihen, um diese neue Idee zu verwirklichen. Und wenn er die verwirklicht, dann wird es gut. Er kann auch Leute einstellen, kann was produzieren und trägt so im Wirtschaftsleben bei. Und ohne Banken geht es halt nicht, außer dass man vielleicht Kapitalmärkte hat, aber es ist dann eher für größere Firmen. Für kleinere Firmen sind die Banken sehr, sehr wichtig.
Okay, kommen wir zu der Geschichte, die Sie in Princeton mit Ihren Kollegen hauptsächlich tun. Weil Sie sagen, Sie schauen sich das genau an, wie hängt was mit was zusammen, wie wird aus einem Schock eine Krise. Das Beispiel, was uns allen geläufig ist, ist sicherlich Subprime. Das ist ein Schock und daraus wurde eine Krise, die dann wie ein Tsunami um den gesamten Globus gelaufen ist, in den unterschiedlichen Ausprägungen der Wellen, die dann über die Länder gerollt sind. Wie, bevor wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen, die erste Frage ist, wie gefährdet sind wir aktuell global, dass sowas oder sowas Ähnliches noch einmal passieren könnte?
Also ich habe mich auch sehr viel mit Spekulationsblasen beschäftigt. Es ist nicht so, dass Subprime, da kam ein Schock plötzlich aus dem Nichts und plötzlich haben wir das Problem mit Subprime. Also häufig ist es so, dass sich so Spekulationsblasen entwickeln und plötzlich Wertpapiere hochgeblasen, also Werte gewinnen, die an sich nicht vom Fundamentalwert getragen werden. Also der Preis geht über den Fundamentalwert hinaus.
Und das müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Subprime war, dass im Grunde sich Immobilienwerte überproportional schnell gesteigert haben, weil es immer wieder jemanden gab, der auch in der Lage und willens war, den höheren Preis für diese Immobilie zu zahlen. Und es ging dann immer so weiter, bis irgendwann die Blase platzte, weil eben niemand mehr da war, der die Kredite zurückzahlen konnte und der noch jemanden fand, der ihm diese Immobilie noch teurer abkauft. Das heißt, die Preise purzelten. Und dann ging es natürlich.
Also es gab eine Blase auf die Immobilienpreise, aber es gab nur derjenige, der die Immobilien kauft, verschuldet sich und gibt dann auch neue Wertpapiere. Oder die Bank gibt einen Kredit und die Bank behält den Kredit nicht auf ihrer Bilanz, sondern gibt dann neue Papiere aus, so wie die Subprime Mortgages oder Subprime Hypotheken. Und diese Hypothekpapiere, die werden auch so mit dem Preis hochgehandelt. Wenn die Immobilienpreise hochgehen, gehen die Hypothekpreise auch mit nach oben. Die waren alle überteuert. Und das hat sich da entwickelt über die Jahre hinweg. Und da ging es sehr hoch und waren künstlich so überhöht. Und das ist eine Blase dann, eine Spekulationsblase, wenn der Preis über den Fundamentalwert hinausgeht. Und die Blasen können eben auch platzen. Und dann geht es da unten. Und normalerweise platzen nicht in einem sind eher, sagen manche Leute, sind nicht eine Blase, sondern ein Ballon, weil die dann deflaten, also die gehen nach unten. Also nicht unmittelbar in einem Tag, aber die gehen nach unten dann. Und dann entstehen Probleme. Leute, die diese Papiere haben und dagegen sich finanziert haben mit Fremdkapital. Das heißt, die haben Leverage, die sind nicht nur Eigenkapital finanziert. Die werden da durch diesen Leverage mehrfachen Hebelwirkung ausgesetzt sind und die machen riesige Verluste. Und die gehen dann pleite. Und wenn dann die pleite gehen, die Eigentümer von diesen Aktien, von diesen Banken, die leiden dann auch wieder daran. Da gibt es eine ganze Kette, die dann sich dann das Ganze amplifiziert, das Ganze größer macht.
Das ist die sogenannte Chain Reaction, die Kettenreaktion, die dann eben auftaucht. Und die dann übrigens, und das ist das wahnsinnig Interessante, nicht nur in dieser originären Branche bleibt, sondern die in alle Branchen abstrahlt. Denn sagen wir mal, in eine Vielzahl der Branchen abstrahlt und dann auch relativ viele Firmen trifft und somit auch Menschen trifft.
Genau, und wenn die Bank jetzt sehr viel Eigenkapital hat, dann wird eben nur das Eigenkapital betroffen sein. Das trifft dann die reicheren Leute, die das Eigenkapital in der Bank halten. Da kann man das abfangen. Aber wenn es viel Fremdkapital hat, dann geht die Bank pleite und dann muss sie abgewickelt werden. Dann haben die ganzen Assets, die die Bank hat, die ganzen Wertpapiere auch im Markt geworfen. Das drückt dann wieder die Preise. Und das macht es, das Schneeballsystem geht dann, fängt zum Aufmachen mehr oder weniger. Und dann geht alles mehr in die Hose, nicht so sagen.
Und die Älteren unter unseren Zuhörern können sich daran durchaus noch erinnern. Es ist knapp 20 Jahre her und ich glaube, wir haben damals sicherlich Situationen gehabt, wo uns nicht mehr so richtig zu lachen zumute war, weil es auch eine wahnsinnige Unsicherheit mit sich brachte. Wann hört es auf? Hört es überhaupt nochmal auf?
Und Arbeitslosigkeit geht nach oben, ja, Leute verlieren ihre Arbeitsplätze und so, ist es schon gravierender.
Und deswegen ist es gut, dass Sie es erforschen, weil das natürlich auch dazu führt, dass man möglicherweise schon frühzeitiger in solche Dinge einsteigen kann, um eben zu sagen, pass auf, da ist eine Blasenbildung, pass auf, das hängt so sehr eng mit der, und das ist im Grunde Kern ihrer Tätigkeit.
Also ich beschäftige mich mit dieser Blasenbildung, mit der Krisenprävention in dem Sinne, aber im Allgemeinen mehr mit Resilienzfragen. Wie kann ich die Welt aufstellen, sodass man sich, wenn es auch zum Schock kommt, wieder schnell wieder zurückfedern kann? Und so die Resilienzfrage geht an sich im Finanzbereich, ist sehr, sehr relevant, aber auch in allen anderen Bereichen. Wie kann ich das Risiko managen? Und häufig kann ich gewisse Risiken kann ich nicht vermeiden, aber ich kann mich so aufstellen, wenn es zum Schock kommt, dass ich wieder zurückfedern kann. Und das ist Resilienz, ist, glaube ich, ein Stichwort, das an sich sehr, sehr wichtig ist. Ja.
Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis, wo Sie sagen, okay, da hat diese Resilienz wirklich gut funktioniert und da hat sich eine Branche, eine Firma, ein was auch immer als besonders resilient gezeigt? Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Also ich kann ganz groß sagen, die ganze Weltwirtschaft hat sich sehr resilient gezeigt mit der Invasion von Russland. Also Deutschland hat sich auch sehr resilient gezeigt. Es war ein Riesenschock für eine ganze Energiewirtschaft und die Energiepreise sind nach oben geschossen. Und Deutschland konnte sich dann wieder stabilisieren. Aber man hat auch geglaubt, dass die ganzen Schwellenländer, also der globale Süden, stark darunter leiden wird, dass der Düngemittel sehr teuer wird, dass es so, dass an sich die Lebensmittel wesentlich teurer werden im globalen Süden und dass man das nicht abfangen kann. Das ist wesentlich resilient. Ein anderes Beispiel, als die Corona-Krise kam, es war schon sehr gravierend, aber man hat gesagt am Anfang, bis das erste Impfstoff kommen wird, es wird 5, 6, 7 Jahre dauern. Und es hat sich das System schon als resilient erwiesen, in dem Sinne, dass man innerhalb von 2 Jahren neue Impfstoffe entwickelt hat, insbesondere hier in Mainz, in BioNTech und so weiter. Das ist eine große Leistung meines Erachtens. Und da ist die Resilienz von der Marktwirtschaft, kommt da schon zum Vorschein.
Okay, verstehe ich. Und nochmal zum Verständnis, weil diese Resilienz, die sich gezeigt hat, war ja im Grunde dann die Forschungsleistung, die man erbracht hat, weil man etwas hatte, was es vorher nicht gab.
Ja, und zwar ist es so, genau, wenn ich jetzt das mRNA-Vakzin oder den Impfstoff mir ansehe, BioNTech hat ja vorher gegen Krebs investiert und hat dann entschieden, also Resilienz heißt die Anpassungsfähigkeit, wenn ich mich dann plötzlich schnell anpassen kann, bin ich in der Lage, mich anzupassen. BioNTech hat sich dann entschieden, okay, wir stellen alles um, wir machen sofort nur Corona-Forschung und versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln und geben die Krebsforschung für eine gewisse Zeit auf. Und diese Anpassungsfähigkeit, das führt eben zu dieser Resilienz. Wenn man flexibel aufgestellt ist und sich dementsprechend Pivoting machen kann, also sich neu orientieren kann, Und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, in der Gesellschaft im Allgemeinen wichtig, dass man sich so aufstellt, auch selber persönlich, sagt, was auch kommt, ich nehme den Schock auf und ich bin in der Lage, mich anzupassen. Und so starre eine Rigiditäten, das ist an sich das Schlechteste, was man machen kann. Aber man muss dann dementsprechend ja auch in der Einstellung offen sein. Also ich werde mich dann anpassen. Aber es ist dann auch schon, Leute, wir leiden schon Schocks. Aber die Frage, wie geht man mit den Schocks um?
Verstehe ich. Ich meine, ich denke gerade während unseres Gesprächs darüber nach, wenn jetzt vielleicht mRNA-Impfstoff, weil das wirklich ein gutes Beispiel ist, an dem wir uns ein bisschen abarbeiten können, wenn es die vorher nicht gegeben hätte aus der Krebsforschung heraus, hätte man dann auch eine gewisse Resilienz gehabt, weil dann hätte ich sie ja nicht adaptieren können für die Covid-Geschichte, dann wären die einfach nicht da gewesen. Dann wäre für mich Resilienz das gewesen, dass ich wahnsinnig schnell sowas entwickeln kann. Ja. Dass ich alle Power, die ich habe, genau da reinlenke. Aber wäre das auch eine Resilienz, die man vorher erforschen kann? Oder eine, sagen wir mal, eine Aufstellung einer Gesellschaft, einer einzelnen Person, die ich vorher erforschen kann, wo ich sage, okay, du musst immer aufpassen, dass du genug Forscher hast, die sich sowas dann anschauen können. Oder dass du genug dies hast oder genug jenes hast. Weil erforschbar ist das ja eigentlich nicht.
Nein, das war so ein kleiner Zweig, die da geforscht haben. Es gab ja keinen Impfstoff. Das war nur Idee im Endeffekt. Es wurde schon seit 20 Jahren, Forscher haben da in kleinen Laboren daran gearbeitet, aber es wurde nie irgendwas produziert in dem Sinne. Und man will sich an sich so aufstellen, dass man flexibel ist. Man hat an sich viele Bereiche, an die man dann plötzlich reingehen kann. Man muss vorhinein sich so aufstellen, dass man Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die Agilität, dass man das erhöht, weil wenn irgendwas kommt, können wir uns anpassen. Wir haben da irgendwas im Petto oder andere Redundanzen. Aber man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Man muss sagen, ich bereite mich auf was vor, was sehr flexibel ist. Zum Beispiel kann ich auch sagen, ich standardisiere solche Sachen, gewisse Sachen, sodass ich eine Sache schnell austauschen kann mit einer anderen Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so die Chip-Produktion decke, während Corona auch, in der Automobilbranche gibt es so also hunderte von unterschiedlichen Chips. Wenn ich die standardisieren würde, dann würde ein Chip nicht mehr kommen. So in der Corona-Krise gab es einen Chip nicht mehr fürs Lenkrad und plötzlich kann ich nichts mehr machen, kann ich nicht mehr das Auto ausliefern. Wegen diesem einen Chip.
Kompletter Strömungsabriss, geht nicht weiter.
Aber wenn ich jetzt einen standardisierten Chip habe, der das Lenkrad macht und den Türöffner und was weiß ich alles, und dann habe ich nur diesen einen, dann kann es ja, wenn der vom Lenkrad abgeht, kann ich den ersetzen mit dem Aufwärter von einem Türöffner, sagen wir mal. Dann bin ich wesentlich resilienter.
Okay, verstanden. Erinnert mich ein bisschen an, ich habe neulich mit jemandem zusammengesessen, der bei BASF arbeitet und er Teil der Betriebsfeuerwehr ist. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie oft braucht denn BASF die Betriebsfeuerwehr? Und er sagt, in dem Bereich, in dem ich eingeteilt bin, ich war noch nie im Einsatz. Das ist so, geht so ein bisschen über die Runde, dass man irgendwie einfach, passt so ein bisschen in die Geschichte, dass man sagt, man hat ein Know-how aufgebaut, man hat Leute, die dann eben kommen, wenn was passiert. Und ich hoffe natürlich sehr, dass er niemals irgendwie gebraucht wird. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, oder?
Es geht in diese Richtung und ist auch so, wenn da ein Schock kommt von der Natur, das ist ganz zufällig. Aber wenn ich resilient bin und der Schock kommt von einem Aktor, also von einer handelnden Person, zum Beispiel Putin oder so, wenn ich sehr resilient aufgestellt bin, wird er vielleicht gar nicht diesen Schock verursachen. Weil er weiß, das kann er sowieso abwehren.
Okay.
Man lädt an sich weniger Schocks ein. Ich bin resilient aufgestellt. Also wenn irgendwas von der Natur in den Schock kommt, der total zufällig ist, dann klar, kommt er einfach. Und dann natürlich diese Schocks sind endogen, sagt man in der Ökonomie. Die sind an sich von anderen Spielern beeinflusst.
Von außen kommt, von anderen Spielern bei. Und ja sogar noch eins weiter, nicht wahr? Vielleicht auch so antizipiert. Also genau. Das macht dann der Schock, den ich jetzt auslöse. Ich bin schlau genug zu verstehen, okay, wenn ich jetzt einen Schock auslöse in Deutschland, in England, wo auch immer, wenn ich den jetzt auslöse, dann sind die komplett drin im Rad. Dann sind die platt. Dann ist es aus.
Dann mach ich einen Angriff. Aber wenn ich weiß, bisschen resilient, dann mache ich gar keinen Angriff.
Okay, spannend. Das ist
und von daher ist die Tatsache, dass ich resilient aufgestanden bin, bin ich auch weniger Schocks ausgesetzt.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den wir gerade irgendwie erarbeitet haben, weil das tatsächlich wichtig ist zu verstehen, dass wir beobachtet werden, wo sind unsere neuralgischen Punkte, wo sind unsere Achillesferse, genau. Wo kann man uns erwischen, um es mal platt zu sagen. Und was das bedeutet natürlich für Sie und Ihr Forschungsteam und Sie werden niemals arbeitslos werden.
Nein. Und ich bin am attraktivsten, wenn es zu einer Krise kommt. Aber was auch wichtig ist, dass man auch kleinere Krisen zulassen soll. Also ein Zeichen der Resilienz ist, zu lernen, wie man mit Krisen umgehen kann. Wenn ich jetzt ständig alle Krisen abwehre, eine totale Vollkasko-Gesellschaft habe, werden alle Krisen abgewendet, dann lernen die Leute nicht mehr, mit Krisen umzugehen. Das heißt, wenn eine größere Krise kommt und ich kann es nicht mehr abwehren, sind sie nicht bereit. Und das macht sie genauso mit ihren Kindern. Sie werden wahrscheinlich ihre Kinder nicht so erziehen, dass sie im totalen sterilen Umfeld aufwachsen. Wenn sie das machen würden, nie irgendwelche Krankheiten und sonst irgendwas hatten als Kind, dann werden sie als Erwachsene, haben sie kein Immunsystem. Sie wollen wahrscheinlich, dass das eine oder andere kleine Krankheit ausbricht, damit das Immunsystem sich entwickeln kann. Sie lernen, wie man mit Krisen, auch mit so Bakterien oder was weiß ich, Viren umgehen kann. Und wenn man sich über den Impfstoff überlegt, ist auch, man löst da ganz bewusst eine kleine Krise aus, sodass der Körper darauf reagieren kann, auf die kleine Krise, sodass er für die größere Krise bereit ist. Das heißt, kleine Krisen sollte man zulassen. Und wenn ich die auch abwehre, das heißt, normal ist eine Krise abbaut, dann bauen sich sogenannte Imbalances ab, also Ungleichgewichte auf. Und es wird dann immer größer, das Problem. Und es staut sich alles auf. Und dann kommt die große Krise und bin ich darauf vorbereitet. Und es ist eigentlich besser, wenn ich ab und zu ein bisschen die Luft rauslasse und kleine Krise habe. Und dementsprechend Leute wissen, wie man darauf reagiert. Und dann kann man das eben besser steuern. Zum Beispiel, wenn jetzt gerade heute ist ein Beispiel, dass Russland plötzlich das Internet abschaltet für alle Leute in Moskau. Damit sie wissen, wenn das Internet abgeschaltet wird aus irgendeinem Angriff, wie die Leute besser reagieren können. Und die lernen jetzt schon, mit solchen Situationen besser umzugehen. Wenn es dann wirklich kommt, dann sind sie auch vorbereitet.
Ah, okay, das ist natürlich, weil ich höre immer, wenn das Internet abgeschaltet ist, soll verhindert werden, dass die Menschen sich über Dinge informieren.
Es kann auch sein.
Also, aber ich sage das deswegen, weil das ist eine ganz, ganz andere Perspektive, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Das kann natürlich eine Gewöhnung an einen möglichen Zustand sein, der kommt. So wie jetzt ja sehr viele Menschen sagen, ihr braucht so ein Survival-Kit zu Hause mit so einem Drehradio und eine Taschenlampe und genug Batterien, Kerzen, bla bla, damit du schon mal weißt, was kann passieren.
Ja.
Ja. Und ist das steuerbar? Das ist jetzt so, also kann man, könnten Sie sich Situationen vorstellen, wo Sie sagen, Sie rufen Friedrich Merz an und sagen zu ihm, Friedrich, pass mal auf, lass doch mal einen kleinen Schock zu.
Wahrscheinlich würde man das nicht tun. Aber es ist so, dass um gewisse Schocks abzuwehren, sind die Kosten manchmal sehr, sehr hoch für die Gesellschaft. Sagt er, ja, dann lass man diesen Schock lieber zu. Das hat zwar auch Kosten und es hat noch den zusätzlichen Vorteil, dass die Leute lernen, damit umzugehen. Wenn ich weiß, es ist ein kleiner, von dem man wieder zurückfedern kann. Normalerweise sagt man, lass die kleinen Schocks zu. Wenn er größer wird, steige ich ein. Aber ich steige nicht unmittelbar ein, weil dadurch die Leute nicht mehr lernen, wie man damit umzugehen hat. Und das ist eigentlich der Ansatz, der die Gesellschaft dann wesentlich resilienter macht. Und wir sind schon durch eine Periode gegangen in Deutschland, wo sich alle Schocks abgefedert wurden. Und das verunsichert dann, wenn man sieht, das System kann es an sich nicht mehr machen, langfristig alles abzufedern, da werden die Leute noch mehr verunsichert. Aber diese Angst, die dann auch noch entsteht und diese Verunsicherung, die ist nicht hilfreich. Man muss an sich ganz rational und konkret an das rangehen und sagen, okay, wie werde ich mit diesem Schock dann umgehen?
Total spannend. Sie sorgen dafür, dass ich auf einen Perspektivwechsel vornehme an der einen oder anderen Stelle und damit anfange.
Das ist ein Risikomanagement. Also ich sage, wir sollen uns das Risikomanagement weg hin zum Resilience Management. Das heißt, gewisse Risiken kann man zulassen, weil wenn ich Risikomanagement mache, dann nehme ich nicht nur die Risiken weg, sondern auch die Chancen weg. Und ich brauche die Chancen, um wieder wachsen zu können, um das Land entwickeln, dass das Land sich entwickeln kann. Ich muss nur aufpassen, gewisse Risiken sind wirklich gefährlich. Und das sind die Risiken, die mit Kipppunkten kommen, zum Beispiel in Climate Change oder sonstige Sachen. da muss ich aufpassen. Oder mit Fallen, sodass ich an sich einen Schock kommt, dann bin ich gefangen und komme nicht mehr zurück. Aber Risiken, von denen ich wieder zurückfedern kann, indem ich mich anpasse, die sollte ich an sich zulassen. Damit ich die auch vermeide, vermeide ich auch jedes Wachstum.
Ja, es ist,
mit einer Art persönliches Wachstum. Sie sollen auch ein bisschen Spice in ihrem Leben haben. Ne?
Exakt. Nee, es ist ja so.
Aber wir sagen ja, wenn es wirklich ein großer Schock ist und ich bin dann in einer Falle oder einen Kipppunkt erreicht, habe ich dann, das ist problematisch. Aber solange es irgendwas ist, von dem man wieder rausrackern kann, ist gut. Und man kann auch Armut so sehen. Was ist eigentlich Armut? Armut ist Leute, wenn sie einen Schock erfahren, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Und das muss man vermeiden. Aber solange der Schock so ist, dass man von dem sich wieder rausarbeiten kann, ist okay. Ich will auf diese Risiken eingehen, weil ich wolle auf diese Möglichkeiten und die Chancen eingehen.
Ich verstehe das. Wie sieht es bei der Familie Brunnermeier aus? Sie sitzen dann zu Hause auf dem Sofa, schauen ab und zu mal Fernsehen, sehen die Nachrichten und keine Ahnung, da startet eine Rakete irgendwo auf der Welt. Und dann sagen sie zu ihrer Frau, jetzt reg dich nicht auf, das ist so ein kleines Ding. Der Schock wird uns gut tun, weil es wird dazu führen, dass wir uns resilienter aufstellen im Bereich Verteidigung. Ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen. Ja. Also haben Sie auch aufgrund Ihrer jahrelangen Erfahrung, aufgrund der Gespräche, die Sie führen, aufgrund der Dinge, die schon stattgefunden haben, können Sie so etwas relativ schnell einschätzen? Rein von dem Verständnis her, was gerade passiert, was Sie im Fernsehen sehen?
Ich kann es vielleicht anders einordnen. Ne? Wenn ich zum Beispiel sehe, was Trump macht und so, da entstehen viele Schocks für Deutschland und so. Oder auch für Europa. Aber es hat schon Europa wesentlich näher zusammengebracht. Hat auch gewisse zu Entscheidungen geführt, die an sich langfristig wahrscheinlich gut sind für Europa. Auch einige, die schlecht sind. Aber die Force, die da kommt, also die Kraft, die da kommt, das zu entwickeln, da kann man auch positive Sachen daran sehen. Und häufig ist man so im Gleichgewicht oder so eingelullt, da will man nicht raus und dann plötzlich kommt ein Schock und es kann auch neue Sachen ermöglichen. Aber häufig ist es so, dass man erst so ein bisschen durch ein Tal gehen muss, bis das Neue sich dann wirklich herauskristallisiert.
Und das ist auch das, weil wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und die regelmäßigen Zuhörer wissen, dass ich in aller Regel zum Schluss meinen Gästen die Frage stelle, was uns denn auch in dieser durchaus schwierigen Zeit im Moment optimistisch stimmen kann. Das haben Sie haben gerade schon ein Plädoyer für Optimismus gehalten, nämlich, hey, wir haben gehört, wir haben verstanden, wir müssen etwas tun. Ist das auch ein Gefühl, was Sie aktuell haben, ganz bewusst haben, sagen, ja, wir haben verstanden?
Ja, also meines Erachtens ist Resilienz ein sehr optimistischer Begriff. Das ist ein optimistischer Ansatz, wie ich mit Risiken umgehen kann und wahrscheinlich auch sollte.
Weil Resilienz zeigt, ich kann mich diesem Risiko stellen und genau. Aufgabe wäre, ich lasse es über mich ergehen. Also nicht Aufgabe, aber meine Aufgabe, die ich erfülle, sondern ich gebe auf.
Man gibt auf oder man sagt, ich gehe überhaupt kein Risiko mehr ein, ich ziehe mich zurück und sperre mich ein und habe überhaupt kein erfülltes Leben mehr im Sinne. Ich will an sich gewisse Risiken eingehen, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich weiß, es kann zu Rückschlägen kommen, aber solange ich wieder zurückfedern kann, ist okay. Ich muss aufpassen auf die gewissen Risiken. Ich muss die Risiken ausfiltern. Und das ist meines Erachtens gibt ein wesentlich erfüllteres Leben in dem Sinne. Und das ist an sich positiv geladen. Man soll auch immer auch die Chancen sehen und nicht nur die Angst. Man hat in Deutschland oder auch in vielen Ländern, also es gibt viel Angstmanagement. Es wird an sich, Angst verkauft sich gut. Das ist das Problem. Um Aufmerksamkeit, wir leben in Aufmerksamkeitsökonomie, also Attention Economics. Leute wollen Aufmerksamkeit verkaufen. Mehr Attention bekommen, da kann ich irgendwelche Klicks bekommen, was weiß ich immer. Und das mache ich am besten mit Angst.
Okay, wir wollten aber bei dem optimistischen
Ansatz. Das würde ich sagen, ja. Der Resilienzansatz ist ein anderer.
Das ist sehr optimistisch an.
Ein optimistischer Ansatz. Aber man muss dann da sehen, okay, das ist jetzt wieder. Ich mache jetzt ein ganz banales Beispiel. In den USA werden die Wettervorhersagen immer überdreht. Es kommt dieser große Sturm und da kann man doch nicht. Weil das natürlich die Zuschauer, die schauen ja alles an, was ist dieser große Sturm und so. Und da wird ein bisschen Angst geschürt und das verkauft sich gut. Aber wenn ich einen Resilienzansatz habe, okay, ich bereite mich jetzt darauf vor, dass ich dementsprechend ein bisschen überlege, wie passe ich mich da an. Aber ich setze die News mit einer aktiven Response und ziehe mich nicht zurück, sondern bereite mich ein bisschen darauf vor, dass ich wieder zurückfedern kann. Aber ich lasse mich nicht plötzlich abbringen, dass ich gar nichts mehr mache oder nicht mehr ins Restaurant gehe oder was auch immer, was ich geplant habe.
Führt natürlich auch dazu, dass man manchmal sagt, also nach einem gewissen Zeitraum, wenn eben viele Sachen angekündigt waren, die dann eigentlich nicht gekommen sind, Wetter ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, irgendwann sage ich, komm, jetzt stimmt das sowieso nicht. Da liegt dann das andere Risiko, dass man sagt, ich kümmere mich darum gar nicht mehr, weil die mir so einen Quatsch erzählt haben, schon 10 Mal. Und dann kommt wirklich das, was eigentlich angekündigt ist. Das ist eines der, glaube ich, der Probleme.
Größte ist eigentlich so.
Das ist dann der Dancing on a Ceiling, also quasi der Tanz auf dem Drahtseil. Ja. Okay, aber wir schließen tatsächlich optimistisch. Ich nehme mit, dass wir auf dem Weg sind, einen optimistischen Begriff, nämlich die Resilienz, aufzubauen, schrittweise. Das ist ein Prozess, das müssen wir auch verstehen. Das wird auch dauern und kann im Grunde nur ausgelöst werden, dadurch, dass wir auch mal das Gefühl haben, dass wir, ich sag's jetzt mal platt, bedroht sind. Oder dass wir einem
Risiko. Oh, ich höre auf den Nägel zu fahren.
Sie haben vollkommen recht, dass wir einer Chance ausgesetzt sind. Nein, nein, ein Risiko. Nein, toll. Wahnsinnig bereicherndes Gespräch. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wir sind ein bisschen länger geworden als gedacht, aber ich glaube, es hat sich wirklich jede Minute gelohnt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Eine Produktion von Faux Professionnel.